Liebe Hörerinnen und Hörer, das allervornehmste Beispiel der Gnade Gottes nannte Martin Luther Maria, die Mutter dessen, der unser Heiland ist. Einen Angehörigen meiner Generation, dem in seiner Schulzeit noch ein undifferenziertes Bild des Reformators vermittelt wurde und in dessen Kindheit und Jugend das Wort und der Begriff Ökumene noch nicht vorkommen, freut dieser Satz. Zumal es auch angesehene katholische Theologen gibt, die unter den Schriften Martin Luthers die Auslegung des Magnificat eine seiner schönsten nennen. Martin Luther hat seinen Magnificat-Kommentar in schwerer Zeit geschrieben, mitten in der Auseinandersetzung mit dem Papst und dem Kaiser 1521, nachdem er mit der Reichsacht belegt wurde, auf dem Reichstag von Worms war und auf der Wartburg sich verstecken musste. Dieser Kommentar lässt Luthers tiefe Frömmigkeit, seinen Glauben an das Dasein Mariens, aber auch seine von der katholischen Lehre unterschiedliche Theologie zum Vorschein treten. Aber hören wir selbst. O du selige Jungfrau und Mutter Gottes, wie bist du so gar nichts, gering und verachtet gewesen, und Gott hat dich dennoch so überaus gnädig und reichlich angesehen und große Dinge in dir gewirkt. Du bist ja keins davon wert gewesen. Und weit und hoch über all dein Verdienst hinaus ist die reiche, überschwängliche Gnade Gottes in dir. O wohl dir, selig bist du von der Stunde an bis in Ewigkeit, die du einen solchen Gott gefunden hast. Ich finde, in diesen Worten wird ein von Gott tief ergriffener Mensch erkennbar, der einen Moment lang fast vergessen lässt, dass 5 Jahrhunderte Abstand zwischen ihm und uns liegen, und auch aus unserer Sicht fragen lässt, was denn das wahre und gute Anliegen des Reformators war. Ich glaube übrigens nicht, dass unsere inhaltliche Deutung des Magnificat sich sehr von der Luthers unterscheidet. Möglicherweise wird der Unterschied in der Bedeutung zu suchen sein, die dieses wunderbare Gebet für ihn hatte und für uns heutige Katholiken besitzt. Vielleicht könnte man so sagen, wir bangen um unser irdisches Dasein, ihm ging es um das Angenommensein der Menschen vor Gott allein. Gerade deshalb aber ist dieses Gebet auch heute hochaktuell. Vor allem, weil wir die Gefährdungen in den Blick nehmen, die alte, kranke und behinderte Menschen bedrohen. Dass es Werte gibt, die für niemanden manipulierbar sind, ist die eigentliche Gewähr menschlicher Freiheit. Und auch menschlicher Größe. Der Glaube sieht darin das Geheimnis des Schöpfers und der von ihm dem Menschen verliehenen Gottesebenbildlichkeit. Der Artikel 1 unseres Grundgesetzes gewährleistet dieses Recht von der staatlichen Seite her. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Dieser Artikel hat sogenannte Ewigkeitsgarantie, das heißt, keine Instanz, kein Parlament kann ihn außer Kraft setzen. Und doch kann er schleichend unterlaufen und ausgehöhlt werden. In einer Welt zum Beispiel, die unablässig den Traum vom perfekten Menschen verwirklichen möchte. Die Fortschritte in der Humangenetik und der Biomedizin entfachen eine gesellschaftliche Dynamik, die den Druck auf Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen schon heute erheblich erhöht. Diese Dynamik belastet nicht nur die hoffnungsvollen Wege im respektvollen und achtsamen Zusammenleben zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung. Sie hält auch die offenbar immer noch nicht überwundene Wunschvorstellung von einer leidfreien Gesellschaft wach. Diese Träume spiegeln aber etwas vor, was kein Mensch jeweils verwirklichen und keine Gesellschaft garantieren kann. Im Gegenteil, sie werden nur selbst immer neues Leid produzieren, weil sie die Würde der Menschen missachten, die ihrer Vorstellung nicht entsprechen. Im konkreten Bereich des sogenannten medizinischen Fortschritts gibt es also sehr reale Bedrohungen unserer Werte, ob wir an die Vorratshaltung menschlicher Föten zum Zweck der Forschung und der Organspende, an das ganze Feld der genetischen Manipulation denken, Die stille Auszehrung der Menschenwürde, die hier droht, kann niemand übersehen. Dazu kommen in wachsendem Maß der Menschenhandel neue Formen der Sklaverei, das Geschäft mit menschlichen Organen zum Zweck der Transplantation. Immer werden gute Zwecke vorgebracht, um das zu rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen ist. Der Mensch zeichnet sich nach deutschem Verfassungsverständnis aber aus durch eine Würde, die ihm von Anfang an innewohnt und die ihm von Gott verliehen ist. Unser Menschenbild ist also geprägt von dem Respekt vor allen geistigen, seelischen und körperlichen Unzulänglichkeiten des Lebens. Entspricht das eigentlich nicht dem Gesicht des Gottes, der uns erschienen ist, des Gottes, der sich der Armen und Schwachen, der Witwen und Waisen, des Fremden annimmt, des Gottes, der so menschlich ist, dass er selbst ein Mensch werden wollte, ein leidender Mensch, der mit uns mitleidend dem Leiden Würde und Hoffnung gibt? Und wollte dies nicht auch Johannes Paul II. Mit seinem öffentlichen Sterben im Jahr 2005 der Welt zeigen? Papst Benedikt hat die Gefahren des abschüssigen Weges, auf dem wir uns befinden, so beschrieben. Die angeblich bessere Welt von morgen ist eine Fata Morgana, die dem Heute seine Kraft und seine Würde nimmt, dem Morgen aber dabei nicht dient. Und er zitiert Hölderlin, der diese Art von Fortschrittsoptimismus, ja Fortschrittseuphorie, so kennzeichnete: Immerhin, so der schwäbische Literat vor 200 Jahren, immerhin hat das den Staat zur Hölle gemacht, das ihn der Mensch zu seinem Himmel machen wollte. Unsere gemeinsame Aufgabe müsste es also sein, der Forschung Grenzlinien, rote Linien zu ziehen, die nicht überschritten werden dürfen, wenn es um den Schutz der Menschenwürde geht. Das hat nichts mit fundamentalistischem Eifertum zu tun, sondern damit, dass die Menschenwürde ein absoluter Wert ist, der nicht gegen andere Werte aufgerechnet und relativiert werden kann. Vielleicht sollten wir uns aber gerade in dieser Situation wieder einer Tugend erinnern, die in der heutigen Welt altmodisch und unmodern geworden zu sein scheint, der Demut. Ich halte sie für eine überlebenswichtige Tugend, gerade in der globalisierten Welt, wo es für den Menschen keine Grenzen mehr zu geben scheint. Denn nichts ist so gefährlich, wie bewusstlos gegenüber den eigenen Begrenzungen zu sein. Hier könnte Demut ein hervorragendes Heilmittel sein, die Überheblichkeit zu dämpfen, die überhebliche Vorstellung, alles stünde in unserer Macht. Denn bei den Anstrengungen, die wir notwendigerweise in Technik und Forschung unternehmen und die unser Leben wesentlich erleichtert und verbessert haben, bleiben wir doch endliche Menschen, die gerade in ihrem Bezug auf Gott eine Einsicht in ihre Endlichkeit und eine Beruhigung für ihre Endlichkeit erfahren. Woher wollen und sollen wir aber die Kraft und das Beispiel dazu nehmen? An dieser Stelle komme ich auf die junge jüdische Frau zurück, die die Mutter unseres Heilands werden sollte. In ihrem Loblied preist sie Gott, weil er die Demut seiner Magd beachte. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist erfreut sich Gottes meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. An der Diskretheit Marias und ihrer scheuen Bescheidenheit kommen wir der Quelle der Demut nahe. Sie brüstet sich nicht ob der Ehre, die ihr durch Gott zuteil geworden ist. Marias Haltung zeigt die wahre Demut vollkommen an und gibt uns einen wichtigen Fingerzeig, wie Demut richtig verstanden werden muss. Dass sie nämlich in ihrer Quelle, in Gott verankert werden muss, wenn die Gefahr der Selbstüberhebung vermieden werden soll. Die Gefahr, in der sich jede Tugend befindet: Seht her, wie demütig ich bin, wie toll meine Mildtätigkeit, mein Engagement für die Welt ist. Seht her, wie bescheiden und selbstlos ich meinen Dienst an der Menschheit tue. Ich bin davon überzeugt, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, wenn es uns gelingt, den Weg wahrer Demut zu gehen, dann sind wir gerüstet für das Engagement in der modernen Welt und auch die Abwehr der Gefährdungen, die aus ihr drohen.